systemisch betrachtet natürlich Kolostrum mit anderen positiven Effekten für vielleicht auch das Darmmikrobiom. Bei Reizdarm hilft Kolostrum manchmal, aber eben auch nicht bei allen. Das muss man ganz klar sagen.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Kolostrum, echte Geheimwaffe für unser Immunsystem oder übertriebener Hype? Das ist die Frage, um die es geht. In unserer aktuellen Podcast-Episode bei den Health Nerds am Donnerstag vor einer Woche ist diese Folge erschienen. Und wir sprechen dort intensiv über das Thema Kolostrum, also Erstmilch. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann habt ihr vielleicht ein paar Fragen dazu. Und die wollen wir beantworten, genau hier in der Sprechstunde. Denn immer eine Woche nach der Hauptfolge gibt es hier für euch, für die Community, die Chance, eure Fragen direkt an Matthias Baum, unseren Gesundheitswissenschaftler, und das Health Nerds Science Team zu stellen. Und es sind einige Fragen reingekommen. Kolostrum ist, wie ich finde, Matthias, wir haben es in der Hauptfolge auch besprochen, nicht ein Thema, was super, sagen wir mal, in der breiten Masse top of mind ist, aber es gibt eben bestimmte Zielgruppen, Sportler beispielsweise, wo es im Social Web und auch in den Medien immer wieder auftaucht und als Geheimtipp gehandelt wird für eine schnellere, bessere Regeneration. Ich glaube, das konnten wir ein bisschen entzaubern, ein bisschen Mythos und Wissenschaft wirklich voneinander trennen. Zusammenfassend kann ich nochmal sagen, hast du gesagt, spannend vor allem, wenn man sich die Inhaltsstoffe dieser ersten Milch anguckt, ist vor allem das Lactoferrin als isolierter Stoff, was tatsächlich auch sehr gut untersucht ist und tatsächlich viele wissenschaftlich belegbare positive Effekte auf die Gesundheit, auf unser Immunsystem, die Modulation und so weiter hat. Aber es sind eben doch viele, viele Fragen reingekommen und die wollen wir jetzt gerne mal hier beantworten. Und wir legen direkt los. Johanna hat uns geschrieben bei Instagram per Direct Message. Liebe Health Nerds, danke für die spannende Folge zum Thema Kolostrum. Ich habe ein sehr schwaches Immunsystem und bin gefühlt alle paar Wochen erkältet. Jetzt im Winter ist es besonders extrem. Ihr habt über Lactoferrin als wichtigen Bestandteil von Kolostrum gesprochen. Könnte eine zusätzliche Einnahme davon mein Immunsystem tatsächlich stabilisieren? Und falls ja, habt ihr für mich eine konkrete Dosierung oder Dauer, die ihr empfehlen würdet? Vielen Dank für eure Arbeit. Bitte macht weiter so. Schöne Grüße, Johanna. So, Johanna, erstmal vielen Dank für deine auch sehr ausführliche, sehr freundliche Mail. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auch schreibt, dass ihr uns gerne hört. Das können wir nur zurückgeben. Wir machen das natürlich für uns alle, für die Community. Es ist ein Austausch, ein Geben und ein Nehmen. Ich bin dankbar, dass wir Matthias Kopf anzapfen dürfen und ein bisschen einen Einblick in diese faszinierende Wissenschaftswelt bekommen. Und wir sind dankbar für eure Ideen, Fragen und Feedback, denn das ist es, was uns hier guidet und führt. Und deswegen, Johanna, bin ich sicher, können wir dir jetzt auch eine gute Antwort geben. Also Matthias, Kolostrum, Lactoferrin und die spannende Frage eben von ihr, ihr Immunsystem, so schreibt sie, ist schwach, kann das eine Hilfe sein?
Also was auch immer ein schwaches Immunsystem letztendlich auch bedeutet, also vielleicht gibt es da auch irgendetwas Nachgewiesenes. Wir haben auf jeden Fall jetzt in der Jahreszeit das Thema erhöhte Infektanfälligkeit. Wir haben gerade erst dazu gesprochen. Und wenn wir auf die Bestandteile schauen und vielleicht auch auf die Evidenzlage, haben wir dieses Thema Lactoferrin gerade mit Blick auf Reduktion von Atemwegsinfektionen. Da gibt es Meta-Analysen zu im Kontext der oralen Supplementation, also orale Einnahme, nicht nur irgendwie in die Nasen-Rachen-Schleimhautbarriere bringen. Wenn wir auf die biologischen Eigenschaften von Lactoferrin schauen, dann kennen wir Effekte antivirale, antibakterielle, antientzündliche Eigenschaften, Effekte auf Schleimhäute, das haben wir hier schon häufiger besprochen, Richtung Darm, aber eben auch Atemwege. Und ob nun mit Blick auf Kolostrum zur Unterstützung oder Lactoferrin, würde ich mit Sichtung der Daten eher eine höhere Evidenz bei dem Thema Lactoferrin sehen. Es lässt sich auch etwas einfacher erklären, weil wir gesagt haben, Kolostrum kann natürlich saisonal und in der Zusammensetzung auch deutlich unterscheiden. Wir haben hier die Antikörper, IgG-Antikörper mit dabei, die sind auch sinnvoll, aber eben spezifisch. So, und mit der Frage der Unterstützung mit Lactoferrin, das, wenn wir uns die Studienlage in dem Bereich anschauen, sind so typische Dosierungen irgendwas im Bereich zwischen 200 bis 600 Milligramm pro Tag. typischerweise aufgeteilt, ne? Nicht nur eine Dosierung, sondern aufgeteilt auch zu morgens und abends beispielsweise immer in dem Kontext möglichst nüchtern, macht hier durchaus nochmal Sinn. Und die Einnahmedauer unterscheidet sich auch je nach Studienlage 8 bis 12 Wochen. Und wenn wir es unabhängig der Studienlage, sondern den Effekten natürlich mit beschreiben würden, dann macht diese Saisonalität durchaus Sinn. Und in der Zeit könnte man es quasi in der Herbst-Winterzeit mit verwenden. Und ist immer ein bisschen schwierig, aber der Effekt mit Blick auf weniger Infekte, kürzere Krankheitsphasen, darauf würde man natürlich versuchen zu schauen, gegebenenfalls auch mit Blick auf den Verdauungstrakt, dass sich vielleicht hier etwas positiv verändert. Das ist jetzt ein bisschen pauschaler gesprochen, aber das mal auf Ihre Frage einzugehen als grobe Richtung.
Super. Johanna, also ich hoffe, wir haben dir da eine Idee gegeben, in welche Richtung du es mal probieren kannst. Melde dich gerne auch mal mit Feedback, ob du tatsächlich eine Veränderung dann feststellst. Die nächste Frage hat uns erreicht per E-Mail an podcast@artgerecht.com. Hi Felix, hi Matthias, ich habe seit Jahren Probleme mit meinem Darm. Immer wieder Reizdarmsyndrome und irgendwie das Gefühl, meine Darmbarriere ist angegriffen. In der Kolostrum-Folge habt ihr erklärt, dass Kolostrum die Tight Junctions stärken kann. Habt ihr Erfahrungen oder Studien, wie lange man Kolostrum dafür einnehmen müsste? Und woran merke ich, dass es tatsächlich wirkt? Kann man das irgendwie messen? Danke euch, Markus.
Also Markus hat ja, was das Thema angeht, wahrscheinlich schon eine längere Geschichte. Vielleicht ist auch schon ein bisschen was diagnostisch gelaufen. Diese Tight Junctions, das waren diese Zell-Zell-Verbindungen. Ne? Mhm. Wir haben verschiedene Darmzellen. Wenn wir hier eine Schädigung haben, so ein Barriereöffner Zonulin beispielsweise, also die Barriere durchlässiger ist, wenn man sowas testen würde, dann sprechen wir von einer Hyperpermeabilität oder Leaky Gut. Und wenn das im Kontext auch der Reizdarmsymptomatik mit einhergeht, dann ist, und um jetzt diesen Kreis zu schließen, die Datenlage so, dass es einige wenige Untersuchungen mit Blick auf die intestinale Permeabilität, also diese zu reduzieren, zeigen könnte. Und auf die Dauer der Anwendung wahrscheinlich klinisch sinnvoll im Bereich mindestens so von 6 Wochen bis 12 Wochen. Häufig werden so Effekte auch bereits so nach 2 bis 4 Wochen beschrieben. Kontinuität spielt hier durchaus mit eine Rolle. Und jetzt müsste man natürlich drauf schauen. Ich persönlich nutze gerne auch so, ich nenne es immer so Darmgesundheitsfragebögen, wo man mal einordnen kann, wie so Symptome rund um Blähungen, Verstopfungen, Durchfall und Ähnlichem mit bestehen und die auch einzuteilen, ob die nie, manchmal, regelmäßig oder ganz häufig auftreten oder immer auftreten. Das kann ich jetzt bei Markus nicht genau sagen, aber ein Effekt, wenn man isoliert nur Kolostrum verwenden würde und sich das positiv auf die Tight Junctions auswirkt, dann wäre natürlich im Idealfall ein Effekt im Bereich der Verdauungsproblematik vielleicht etwas, was man erkennen könnte. Systemisch betrachtet natürlich Kolostrum mit anderen positiven Effekten für vielleicht auch das Darmmikrobiom könnte das durchaus ein Thema sein. Bei Reizdarm hilft Kolostrum manchmal, aber eben auch nicht bei allen. Das muss man ganz klar sagen.
Prima. Also wir machen direkt weiter. Selina hat uns ebenfalls bei Instagram eine Direct Message hinterlassen. Liebes Health Nerds Team, ich mache viel Sport und trainiere gerade für meinen ersten Halbmarathon. Ich lese ständig, dass Kolostrum die Regeneration verbessern kann. Stimmt das wirklich? Und wenn ja, ist der Effekt eher minimal oder wirklich spürbar? Ich möchte nichts nehmen, was unnötig ist. Ihr hattet in eurem Podcast ja auch die ethische Komponente mit angesprochen und ich bin deswegen etwas verunsichert. Liebe Grüße, Selina. Mhm. So, ich habe es eingangs auch gesagt, ne? Also gerade in diesen Sportlerkreisen ist Kolostrum, ich mache seit einiger Zeit auch wieder, einmal in der Woche gehe ich ins Fitnessstudio tatsächlich. Und immerhin. Und es ist tatsächlich so, ich habe es witzigerweise eine Woche bevor wir die Folge aufgenommen haben, waren am Nachbargerät zwei Jungs, die sich über Kolostrum unterhalten haben. Ja, das waren so junge Typen, die waren vielleicht 16, 17, 18. Und die ja, und hier, und das musst du nehmen und das musst du nehmen. Und Kolostrum ist krass und so. Also die waren da voll im Game. Aber jetzt rein wissenschaftlich. Wir haben es natürlich in der Folge ja angesprochen. Was können wir Selina hier noch vertiefend mitgeben?
Dass Kolostrum definitiv nicht die Leistungsfähigkeit verbessert. Das wäre ein Schritt zu weit. Es schließt eigentlich an das an, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn, dann bewegen wir uns auf Ebene des Verdauungstraktes und der Darmbarriere und könnte quasi im Kontext nach körperlicher Belastung, Milieu und vor allen Dingen die Darmbarriere stabilisieren und die Regeneration unterstützen. Grundsätzlich gilt es, dass nach jedem Training, also du auch nach deinem Fitnessstudio-Besuch, Felix, aber auch Selina nach ihrem Lauftraining, durch Sport, durch die sportliche Aktivität, durch die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, durch die veränderte Durchblutung, mehr Richtung Muskulatur, weniger im Verdauungstrakt, die Barriere physiologisch über einen gewissen Zeitraum durchlässiger wird. Trainingsinduzierte, erhöhte Darmpermeabilität. Und die versuchen wir natürlich im Idealfall zu adressieren, zu reduzieren nach Belastung. Also viele setzen deshalb auch das Thema Glutamin nach dem Sport ein. Nicht um sich mit Aminosäuren zu unterstützen, sondern wirklich auf Darmebene unterstützend zu sein. Weil wir können uns vorstellen, mit Übertraining oder zu vielen Trainings bleibt die Barriere durchlässiger. Und eventuell haben wir auch so Themen der Infektanfälligkeit oder Leistungseinbrüche und ähnliches. Das heißt, der Frage weiter nachzugehen, was könnte ich dann spüren, minimal bis moderat, eher auf Blick des Verdauungstraktes und vielleicht zur Trainingskontinuität. Aber es ist nicht so, dass die Leistung gesteigert wird. Das hängt mit einem anderen Punkt zusammen, nämlich dem Thema, wir hatten auch darüber gesprochen, über Wachstumsfaktoren. Mehr Wachstumsfaktoren assoziieren wir dann mit vielleicht auch mehr Muskelwachstum. Hier schon mal vorweggegriffen, diese Wachstumsfaktoren, die durchaus in Kolostrum oder auch in anderen Milchprodukten vorhanden sind, erhöhen aber nicht den Serumwert an Wachstumsfaktoren im Blut, sondern es bewegt sich eher auf Darmebene.
Prima. So, Selina, dann auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem ersten Halbmarathon. Großen Respekt dazu von mir.
Vielleicht da noch einen letzten Satz zu, weil ich glaube, das hatte Selina ja auch gefragt, ist es unnötig oder macht es Sinn, um das nochmal klar zu benennen, je nach Regenerationsniveau, sage ich mal, also wie gut kommt Selina nach einer Trainingseinheit wieder in Gang? Wie regeneriert sie? Wie ist der Schlaf? Also es gibt weitere Faktoren. Wahrscheinlich hat Kolostrum für sich alleine nicht den sehr großen Mehrwert.
Super. Die nächste Frage, da können wir eigentlich zwei Fragen zusammenfassen, weil sie, ich glaube, Matthias, in deiner Antwort auf eine ähnliche Richtung gehen. Angeli hat uns per E-Mail geschrieben und Verena hat uns per Instagram geschrieben. Angeli schreibt, liebe Health Nerds, ich ernähre mich seit Jahren vegetarisch und verzichte möglichst auf tierische Produkte. Gleichzeitig interessieren mich aber die positiven Effekte von Kolostrum sehr. Gibt es eine pflanzliche Alternative oder Wirkstoffe wie Lactoferrin, die man isoliert nehmen kann, ohne tierisches Kolostrum nutzen zu müssen? Und jetzt kommt noch die Nachricht von Verena. Hallo ihr beiden, ich habe eine Laktoseintoleranz und bin unsicher, ob Kolostrum überhaupt möglich ist bei mir. Gibt es auch laktosefreie Varianten oder ist das grundsätzlich ein Problem, weil es ja ein Milchprodukt ist? Liebe Grüße, Verena. So, korrigiere mich, Matthias, aber ich glaube, du kannst wahrscheinlich beide Fragen in einer Antwort beantworten, oder?
Ja gut, versuche ich gerne. Ich nehme den ersten Teil mit Blick auf eine pflanzliche Alternative. Also wir können uns vorstellen, dass es natürlich kein pflanzliches Kolostrum gibt, sondern es ist natürlich etwas sehr säugetierspezifisches, wie wir schon erwähnt hatten. Wenn man also wirklich konkret danach schaut, würde man eher den Blick darauf wenden, welche Eigenschaften hat es. Wir haben viel über Darmbarriere, Immunsystem gesprochen und dann verlassen wir den Bereich oder gucken vielleicht eher auf pflanzlicher Ebene, was könnte zusätzlich unterstützend sein. Also Aminosäuren beispielsweise, L-Glutamin hatten wir erwähnt. Oder was könnte indirekt für die Barriere unterstützend sein, wenn wir ein diverses Darmmikrobiom haben und den passenden Nährboden, also wir könnten präbiotisch mit ansetzen, da sind wir auch im pflanzlichen Bereich. Oder verschiedene Probiotika, wer es, natürlich sind es auch Mikroorganismen, aber nicht im klassischen Sinne natürlich jetzt die tierische Zufuhr in der veganen Ernährung müsste man vielleicht gegebenenfalls auch darauf achten. Verschiedene Polyphenole, die durchaus unterstützend sein können. So, das wären Alternativen, aber es gibt, um das ganz klar zu sagen, keine 1:1 pflanzliche Kolostrum-Alternative. Und der zweite Teil, wenn du mich mit Blick auf Laktose fragst, ist es per se schwierig zu sagen. Grundsätzlich enthält natürlich Kolostrum auch Laktose, wobei in vielen Präparaten auch extrem wenig Laktose enthalten ist. Und manche Hersteller auch versuchen, um genau diesem Thema nachzugehen, die Kolostrumverträglichkeit zu verbessern, indem quasi die Laktose auch entzogen wird oder im Vorfeld gespalten wird mit Laktase. Das kann hier durchaus ein Ansatzpunkt sein. Bei Milcheiweißallergien grundsätzlich wäre es etwas anderes, auch für Kolostrum. Das gilt auch für das Thema Lactoferrin für sich alleine. Bei Lactoferrin isoliert können wir sagen, nachweislich gilt es als laktosefrei durch den Aufreinigungsprozess. Bei Kolostrum ist es durchaus enthalten. Und wenn man so Hersteller sich anschaut, dann sagen die ein oder anderen, ja, das ist problemlos, eigentlich auch bei Laktoseintoleranz möglich. Sehe ich aber die Datenlage nicht, bedeutet, wenn Laktose noch enthalten ist, macht es unter Umständen auch Probleme. Und dementsprechend sollte man das mit berücksichtigen.
So, und noch eine Frage schaffen wir hier in der Sprechstunde. Thomas hat uns geschrieben auf Facebook, spannende Folge. Ihr habt kurz erwähnt, dass Kolostrum auch Wachstumsfaktoren enthält. Muss man sich da Sorgen machen? Vor allem als Mann über 50 frage ich mich, ob IGF-1 und Co. ein Risiko darstellen könnten, gerade in Bezug auf Prostata oder auch auf Krebs. Könnt ihr das einordnen, Thomas? So, IGF-1 musst du auch erstmal kurz nochmal erklären, Matthias?
Insulin-like Growth Factor 1, das gilt als ein Wachstumsfaktor und man hört hier schon raus, irgendwas in der Wirkweise anabol wie Insulin, also im Kontext des Wachstums, und das ist ein physiologischer Wachstumsfaktor, der mit ausgeschüttet wird, und die Überlegung ist immer, kann ich quasi über Nahrung mehr davon aufnehmen? Schauen wir uns das in der grundsätzlichen Physiologie an. Wir können uns vorstellen, wenn es darin enthalten ist, hat es auch einen wachstumsfördernden Effekt grundsätzlich. Jetzt ist es aber in den Studien, ich hatte es eben schon, interessanterweise hatte ich es ja auch schon einmal kurz mit angeschnitten, dass es jetzt keine Datenlage, Studienbelege gibt, dass wenn ich oral Kolostrum aufnehme, die IGF-1-Blutwerte ansteigen nach der Kolostrumeinnahme. Dann ist es meistens auch mengenmäßig nicht so viel, was man konsumiert an Kolostrum, dass man sagt, okay, so viel Wachstumsfaktor ist mit dabei. Kurzum, bei aktueller Sicht auf die Datenlage stellt die Verwendung von Kolostrum auch mit enthaltenen Wachstumsfaktoren kein erhöhtes Krebs- oder Prostatarisiko dar. Dennoch verstehe ich den Hintergedanken, aber wir gehen eher im Moment davon aus, dass die Wachstumsfaktoren lokal auf Darmebene einen Effekt haben, aber nicht systemisch aufgenommen werden und verteilt werden. Das Risiko dafür, dass Wachstumsfaktoren aus der Nahrung irgendwie in unseren Blutkreislauf gelangen und dort Probleme bereiten, das wird immer wieder diskutiert. Ich sehe das auch noch nicht als abgeschlossen, aber ist aktuell in dem Sinne auch nicht belegt. Ich kann mir vorstellen, wenn man natürlich die Ernährung zu einseitig und extrem darauf pushen würde, dann könnte das durchaus vielleicht auch eine Rolle spielen. Also werden natürlich Untersuchungen nicht gemacht. Für Kolostrum können wir aber an der Stelle nach aktuellem Stand, nach aktuellem Kenntnisstand Entwarnung geben.
Kolostrum, echte Geheimwaffe für unser Immunsystem oder übertriebener Hype? Dieses Thema haben wir hier in diesen beiden Folgen intensiv behandelt. Danke an die Community, danke an euch für eure vielen tollen Fragen. Wir konnten hier nicht alle in der Sprechstunde on air sozusagen beantworten, aber ihr kriegt alle natürlich eine Antwort schriftlich von uns. Das ist ja selbstverständlich. Und zusammenfassend, Matthias, kann man, glaube ich, sagen, diesen übertriebenen Hype, den haben wir ein bisschen zurückgeholt, ein bisschen eingedampft. Ich glaube, es ist klar geworden, dass Kolostrum, auch wie es hergestellt wird, wie es gewonnen wird, über welchen ethischen Weg, darüber haben wir auch gesprochen, dass es schon eher ein paar Fragezeichen bei vielen hinterlässt. Zu Recht, wie ich finde. Und das finde ich eben spannend, dass eigentlich die einzelnen Bestandteile in Kolostrum, allen voran Lactoferrin, dass das eigentlich die Stoffe sind, die tatsächlich die Wirkung, die wissenschaftlich belegt ist, im Grunde hervorrufen. Und dass man vielleicht dann eben schauen sollte, okay, brauche ich wirklich Kolostrum oder sind es eher einzelne Bestandteile daraus, die ich mir ganz gezielt raussuche, um mein Immunsystem, meine Regeneration oder was auch immer zu verbessern. Leute, es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank. Nächste Woche Donnerstag für euch natürlich ein großes neues Thema. Und bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt neugierig und vor allem bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet.
Ein All Ears on You Original Podcast.